Guten Morgen, alle zusammen. Wollen wir noch mal zusammen beten und dann geht's los. Lieber Vater, danke für diese Zeit, die wir schon miteinander haben durften. Danke für diesen Gottesdienst. Und ja, Herr, du weißt ja genau, was uns heute Morgen bewegt. Manche sind vielleicht hier, für die war das eben schon was. 1. Korinther 7, meinen Platz finden, habe ich den richtigen Platz? Wie finde ich überhaupt meinen Platz im Leben? Und heute im Predigttext, da geht es auch um einen Menschen, der Schwierigkeiten hatte, diesen Platz zu finden, der schwere Startbedingungen hatte in seinem Leben, eine harte Vergangenheit. Und Herr, das kennen wir auch. Und deswegen bitten wir dich heute um offene Ohren, um offenes Herz, Herr, dass wir Hoffnung bekommen und Kraft bekommen, unseren Platz zu finden. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du dann durch deinen Heiligen Geist heute zu uns redest. Herr, mach das bitte. Wir laden dich herzlich ein. Amen. Wir sind ja gerade bei den großen Gebeten der Bibel. Da hatten wir uns ein paar ausgesucht, Matthias und ich. Und heute ist Nummer 2 an der Reihe. Es geht heute um das Gebet eines einflussreichen Beters. Und dieses Gebet steht an einer Stelle, da würde das kein Mensch vermuten. Stefan hat schon gesagt, 1. Korinther 4, 1 bis 10. Und ich werde euch jetzt gleich mal erklären, was habe ich gesagt? Ja, Chronik. Korinther, da wird er dabei, ne? Aber Chronik, also Altes Testament für die, ne? Ich gucke Sammy mal an. War ein Scherz. Also Sammy kennt sich gut aus in der Bibel. 1. Chronik 4, 1 bis 10. Und warum das so außergewöhnlich ist, das sage ich euch jetzt. Ich lese euch nämlich den ganzen Text vor. Schnallt euch an. Das ist wirklich, das ist ein Knüller. Muss man gelesen haben. Und kennt ihr bestimmt nicht. Also wer denkt, er hat alles drauf, ist bestimmt neu für euch. Es geht los. Die Söhne Judas waren Peres, Hesron, Karmi, Hur und Schobal. Reaja aber, der Sohn Schobals, zeugte Jahat. Jahat zeugte Ahumai und Lahat. Das sind die Geschlechter der Zoratiter. Habt ihr das gewusst? Ja, da steht der Kiefer schon offen, ne? Und dies sind die Söhne des Vaters Etams, Jesreel, Jeschma, Jidbasch und ihre Schwester hieß Haslelponi. Die wird ihren Eltern oft gedankt haben im Leben. Danke für diesen Vornamen. Und Pnuel, der Vater Gedors, und Eser, der Vater Huschas, das sind die Söhne Hurs, des Erstgeborenen, der Ephrata, des Vaters Bethlehems. Vers 5 bis 8. Aschur aber, der Vater Tekors, hatte zwei Frauen, Hela und Naara. Wusstet ihr auch nicht, habe ich recht? Und Naara gebar ihm Ahusam, Hefa, Temni und den Ahashtarita. Was ist ein Ahashtarita? Ich habe keine Ahnung. Das sind die Söhne Naaras. Aber die Söhne Helas waren Zeret, Zoha, Etnan und Kos. In Wahrheit müsste man das tatsächlich Kotz aussprechen, aber das lassen wir jetzt an dieser Stelle mal. Wir nennen den Mann Kos und der zeugte Anub und Zobeba. Das war unser Predigtext für heute Morgen. Was nehmen wir damit für uns persönlich in unseren Alltag nach Hause? Ja, genau. Wart ihr nicht vorhin auch schon da? Sag mal, ihr beiden, ich bin begeistert. Nee, wart ihr nicht. Okay, da habe ich mir das mal eingebildet. Also, das ist heute meine Bibelstelle. Da wissen wir nicht so ganz genau, was wollen wir denn jetzt damit nach Hause nehmen. Keine Angst, es kommen ja noch zwei Verse. Aber stellt euch mal vor, folgendermaßen. Erstens, immer die Bibel schön weiterlesen, auch wenn es langweilig wird, weil dann kommt noch was Spannendes. Das war die erste Botschaft. Jetzt kommt die zweite Botschaft. Das sind natürlich die Namen aus dem Hause Juda. Und für die Geschichte Israels war das schon wichtig. Stellt euch mal vor, jetzt würde hier euer Stammbaum aufgezählt. Also, die ganze Familie Lamprecht oder Preußer oder Diehl oder Meier oder wer auch immer. Da kämen die ganzen einzelnen Namen. Ihr wüsstet mit jeder dieser Personen eine Geschichte zu verbinden. Das wäre was ganz anderes. Also man würde tatsächlich sagen, jawohl, das bin ich. Und darum geht es hier auch. Es geht um Identität. Auch um Identität im Glauben. Denn viele dieser Leute waren glaubende Leute. Und deswegen lohnt es sich manchmal auch bei den Stammbäumen dran zu bleiben. Und manchmal ist es dann ja auch so, dass wir im Neuen Testament dann sogar ein Aha-Erlebnis haben. Dann merken wir, Jesus kam aus einer Linie. Also da ist ein roter Faden und es gibt eine tolle Frucht in dieser Familie, eine tolle Entwicklung. Jetzt kommt das Gebet, um das es eigentlich heute Morgen geht. Und ich lade euch ein, seid mit dabei. Na genau, Stefan, das wird nichts, ich merke schon. ist kein Corona, sondern irgendwie, ich hatte das heute Morgen auch schon mal, aber da ging's. Also, nun kommt der eigentliche Text heute und ich freue mich drauf. Dieses Gebet hat ein Leben verändert, nämlich schon mal der Person, die es gebetet hat, und es kann auch deins verändern. Deswegen nehmt es mal mit erwartenden Herzen so auf, dieses Gebet. Ich lese es euch vor. Ein Mann namens Jabez aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabez, das heißt Schmerz, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Er war es, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Ganz kurz, ein Kraftstoffgebet. Und ich lade euch einfach ein, denkt das mal mit mir so ein bisschen durch, was dieser Jabez vor Gott gesagt hat. Es ist das Gebet eines einflussreichen Beters. Jabez ist eine Person, und es gibt nicht viele davon in der Bibel, die eigentlich nur wegen dieses einen Gebetes berühmt geworden sind. Wir wissen von ihm eigentlich sonst gar nicht so viel, aber man kann trotzdem aus diesen kleinen Zeilen eine Menge aus seinem Leben ableiten, das für uns wichtig ist. Jabez, sein Name bedeutet im Hebräischen Schmerzbereiter oder Wehtuer. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich habe keine Ahnung, was da mit seiner Mutter los war, aber sie hat ihr Kind so genannt. Man denkt natürlich, okay, vielleicht hat sie ihn mit Schmerzen geboren, aber sitzen einige Mütter heute Morgen hier. Also das ist landläufig so, dass man Kinder unter Schmerzen gebiert. Noch lange kein Grund, sie Schmerz- oder Wehtuer zu nennen. Und man fragt sich, was steckte dahinter? War das nur eine schwere Geburt oder vielleicht war auch noch ein anderer Schicksalsschlag dabei, dass ihr Ehemann früh verstorben ist? Vielleicht Sorgen, eine Krankheit? Wir wissen das nicht genau, aber auf jeden Fall hat sie ihr diesen Namen gegeben. Also das ist eine harte Bürde, wenn du so einen Namen trägst. Aber das kam häufiger mal in der Bibel vor. Erinnert euch zum Beispiel an Jakob. Jakobs Name, ihr wisst ja, übersetzt ist das Fersenhalter, aber eigentlich müsste man den anders übersetzen. Eigentlich heißt der Name Ansichraffer. Auch kein schöner Name. Ansichraffer möchte ich nicht gerne heißen. Man machte das im Hebräischen, man hatte da irgendwie den Mut zu, weil man mit Namensgebung etwas anders umging. Der Name Benjamin zum Beispiel, da steckt auch so eine Geschichte hinter. Rahel, als sie ihren Sohn bekam, war sie schwer krank und sie ist daran dann ja auch gestorben. Und weil sie so unglücklich war, nannte sie ihn eigentlich Ben-Oni, das heißt Sohn des Unglücks. Und dann hat Jakob gesagt, das machen wir nicht. Wir nennen ihn Benjamin, Sohn des Glücks. Also das gibt so eine Tradition bei den biblischen Namen, die haben eine Bedeutung. Aber bei diesem Jabez hier hat man den Eindruck, sein Name, der lastet irgendwie auf ihm. Und das wird in seinem Gebet deutlich. Das ist wie ein Fluch auf seinem Leben. Er sei der Wehtuer, der Schmerzenbereiter. Und das ist ja auch so, vielleicht habt ihr das selber in eurer Umgebung auch schon mal mitgekriegt. Manchmal geben wir anderen Leuten Namen, manchmal hinter ihrem Rücken, manchmal so Spitznamen oder sowas, die sind manchmal ungefährlich oder oft ungefährlich, aber hin und wieder sind sie das auch nicht, sondern sie unterstreichen irgendetwas Negatives. Und damit müssen wir dann oder Menschen durchs Leben gehen. Und das hat mich nochmal neu daran erinnert, dass wir mit sowas vorsichtig sein müssen. Also was wir über Menschen aussprechen, das kann ein Leben prägen. Ein solch prägender Ausspruch, wisst ihr, was das in Wahrheit ist? Das ist in Wahrheit wie ein Fluch über einem Leben. Und es ist wichtig, dass wir das gleich bei dem Gebet so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil er hat unter diesem Vorzeichen seines Lebens, unter dieser schweren Last wahnsinnig gelitten. Es ist sehr schwer, wenn man große Hypotheken im Leben hat, vielleicht schon von der Kindheit an. Ich habe das heute Morgen auch schon erzählt, dass ich mal hier bei uns in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld in der Gemeinde, da hatte ich meinen jungen Mann in der Seelsorge noch, als ich noch in der Jugendarbeit mit dabei war. Und manchmal habe ich mit dem echt Tränen zusammen vergossen, weil seine Situation wirklich ganz schlimm war. Also wenn du zu Hause so schwere Startbedingungen hast, vielleicht Gewalt erlebt hast zu Hause in deiner Familie oder aber ja, keine Eltern hattest, die eine gute Ehe gelebt haben, sondern immer nur Streit, immer nur Terror, immer nur Ärger, das ist eine schwere Bürde und das macht ja auch was mit einem jungen Menschen. Und er hat mal zu mir in etwa so diese Worte gesagt, ich bin für mein Leben eigentlich beziehungsunfähig. Werde ich das schaffen, mal mit einer Frau eine vernünftige Beziehung zu führen? Wer hält es mit mir aus? Und dann dieser Satz, ich kriege eigentlich gar nichts hin. Das kann eine schwere Bürde sein, wenn jemand so einen Namen über sein Leben hat, so eine Aussage. Und so einer war Jabez, ein Mensch, der eine schmerzhafte Kindheit hatte, eine Bürde, die von Anfang an in seinem Leben über ihm lag. Aber jetzt ist das Entscheidende und das Wichtige, er ist mit dieser Wunde wohin gegangen? Er ist mit dieser Wunde zu Gott gegangen. Und das möchte ich dir heute auch sagen. Heute Morgen sitzen hier auch ein paar Leute, die diese Geschichte so oder so ähnlich auch erzählen könnten, die Wunden in ihrem Leben erfahren haben. Und da ist irgendwie Name über ihrem Leben und sie spüren, das verfolgt mich. Das kommt immer wieder. Und deswegen musst du dich entscheiden, dass du damit zu Gott gehst. Weil jeder, der zu Jesus Christus kommt, gerade wie im Neuen Testament, wir können das so beten, über den ist ein anderer Name geschrieben. Über dein Leben ist der Name Christus geschrieben. Galater 3, Vers 13, da ist der Fluch der Sünde über unserem Leben gebrochen worden, heißt es. Und das gilt auch uns. Und deswegen ist es heute jetzt so spannend, mal zu schauen, wie hat es der Jabez gemacht? Wie hat er sein Leben Gott anvertraut? Seine schwierigen Startbedingungen Gott übergeben. Und das ist einfach nur lehrreich. Es ist eine vierfältige Bitte, also vier Teile hat diese Bitte. Und die erste Bitte lautet schlicht und ergreifend, segne mich. Segne mich, Herr. Ich gebe zu, als ich das erste Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, eigentlich ist das ganze Ding ganz schön egoistisch. Also habt ihr da mal drauf geachtet? Also dem Jabez geht es relativ häufig um sich. Also so, ich, mich, meine, mir, o Herr, segne diese vier. Kennt ihr diesen Spruch? Also ich kenne das aus meinem eigenen Leben auch. Also wenn es immer nur um uns selber gehen soll und wenn man jetzt so an ein geistiges Vorbild denkt, würde man doch erwarten, naja, der soll auch mal für andere beten. Der soll doch dafür beten, dass andere gesegnet werden. Und das möchte ich gleich an dieser Stelle mal sagen, das ist totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Sondern ich lade euch ein, betet ganz unverblümt und voller Kraft um den eigenen Segen vor Gott. Betet um mehr Land von Gott, betet um Hilfe von ihm, dass seine Hand in eurem Leben wirkt und betet auch dafür, dass er euch vor Leid bewahrt. Ihr dürft das tun. Soll ich euch sagen, warum? Weil ihr nur Kinder seid. Wir alle sind nur Kinder. Manchmal haben wir so diesen Erwachsenenimpuls, ich kann das selbst kontrollieren und Gott mutet mir eben auch viele Dinge im Leben zu und ich muss alles verstehen. Aber wenn man wirklich Schmerzen erlebt, dann weiß man selber, ich bin nur ein Kind, ich bin nur ein Geschöpf Gottes, ich habe gar nicht zu mehr Kraft. Bleib gleich dabei. Das wird im Leben immer so bleiben. Sondern rufe vor Gott aus, was du dir wünschst. Sei 100% ehrlich und sei einfach ein Mensch. Denn du bist Gott wichtig. Dein Leben hat eine Bedeutung. Ich habe euch eben die ganzen Namen vorgelesen aus dem ersten Buch Chronik, Kapitel 4. Habe ich auch deswegen gemacht, um euch das nochmal zu veranschaulichen. Für uns sind das nur Namen. Gott kannte jeden einzelnen dieser Leute und er kennt jeden einzelnen heute Morgen hier. Du bist für ihn nicht nur ein Name, nicht nur eine Nummer, sondern er kennt dein Leben ganz genau und er wünscht sich, dass du mit ihm ins Gespräch kommst über dein Leben. Er sieht auch die Wunden, die da sind. Bitte um seinen Segen. Und das ist der zweite Gedanke dabei. Nur wenn du diesen Segen empfängst, kannst du auch für anderen Segen sein. Anders funktioniert das gar nicht. Ihr alle kennt ja die Geschichte von Abraham. 1. Mose 12, Vers 2. Da wird das ja gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das gehört zusammen. Also wenn du selber dich nach diesem Segen dich nicht ausstreckst, kannst du auch für andere nichts erbitten. Sondern es fängt mit dir an. Breite dein ganzes Leben vor Gott aus. Worum geht es beim Segen? Ich will euch das nochmal ganz kurz sagen. Letzte Woche hatten wir dieses Vorzeichen, das mathematische Vorzeichen vor der Klammer. Das ist Segen. Wenn du ein Pluszeichen vor der Klammer hast, ist alles in der Klammer positiv. Ist egal, wie viel Minus da drin ist. Vor der Klammer ist entscheidend. Das ist Segen. Das heißt, Gott veredelt dein Leben. Er steht über deinem Leben. Er sorgt sogar dafür, dass die negativen Dinge einen positiven Ausgang nehmen können. Man merkt das noch, wenn man die ursprünglichen Worte in Griechisch und Latein übersetzt, was da drin steckt. Im Griechischen heißt Segen eulogei, ein gutes Wort haben. Das ist das gute Wort des Vaters, der etwas Gutes für dein Leben will. An alle, die das brauchen gerade, ein gutes Wort, ein ermunterndes Wort von einer Person, die dich liebt. Das macht der Segen Gottes. Er sagt Gutes in dein Leben hinein. Er schaut nicht auf das Negative, auf das Schwierige. Er sagt dir Gutes, Motivierendes. Er will das Beste für dich. Und im Lateinischen heißt segnen signare. Also jemand, der gezeichnet wurde. Du trägst ein Zeichen, du gehörst jemandem. Segen bedeutet, unter den Besitzverhältnissen Gottes zu leben und von in Gottes Bereich zu wachsen und zu gedeihen. Deswegen, weil das so ist, gibt es ganz oft für die Leute, die unter dem Segen Gottes stehen, auch einen neuen Namen in der Bibel. Und bei Jabez, dem war das nun ganz besonders wichtig, dass er einen neuen Namen bekam. Er wollte nicht der Schmerzzufüger bleiben, sondern er wollte von Gott er wollte von Gott gesegnet werden und er wollte ein anderes Leben führen mit einem anderen Ausgang, unter anderen Kräften. Und deswegen hat er sich so danach ausgestreckt. Und ich lade dich heute Morgen einfach nochmal ein, so ein sehnsuchtsvolles Gebet um Segen zu sprechen. Vielleicht hast du das in Wahrheit noch nie gemacht. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, Jakobs Kampf am Fluss Jabok, wo er mit dem Engel ringt. Wisst ihr, was es da heißt? Er kämpfte die ganze Nacht am Jabok und er sagte zu dem Engel, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. So kommt mir das hier auch bei Jabez vor. Der will den Segen und er sagt es Gott. Und er bittet ihn um die Fülle. Das ist das Erste. Jetzt kommt das Zweite und das ist wirklich ein Knüller. Ich habe keine Stelle gefunden, die in der Bibel so cool ist, was dieses Thema betrifft. Er bittet Gott darum, erweitere meinen Raum. Erweitere mein Gebiet. Andere übersetzen auch, erweitere meine Küste. Es kann sein, dass tatsächlich der Jabez auch ganz banal im Leben so eine Situation hatte. Die Israeliten haben damals ja noch um das Land gekämpft, das Gott ihnen geben wollte. Da waren ja die Philister im Land und so weiter. Vielleicht ging es ihm also wirklich um Grund und Boden. Aber man spürt seinen Worten an, hier geht es um viel, viel mehr. Es geht um was viel, viel Tieferes. Ich habe am Anfang immer so ein klein wenig gedacht, naja, ich hatte zunächst so einen Businessman vor Augen, so einen ganz erfolgreichen Geschäftsmann, der so Gott darum bittet, dass er noch mehr Geld und mehr Macht bekommt oder so. Aber ich glaube, hier geht es um was ganz, ganz anderes. Wenn man weiß, dass hier einer mit so einer Geschichte betet, dann geht das viel tiefer. Dem geht es nicht ums Geld. Wisst ihr, worum es dem geht? Dem geht es um ein gesegnetes Leben. Der hat eine tiefe Sehnsucht danach, dass sein Leben funktioniert, dass es gut wird, dass es gesegnet wird, dass er wachsen kann in seinem Leben, dass er einen guten Job findet und darin erfolgreich ist, dass er da bestehen kann, dass er eine Beziehung führt, die dauerhaft ist. Das ist das, worum es dem Jabez hier geht. Und deswegen ist er so sehnsuchtsvoll. Er wünscht sich, dass er sich entwickeln darf unter einem guten Vorzeichen, nicht unter dem Vorzeichen des Fluches. Dieses Thema Grenzen, das ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt. Wir nehmen das oft gar nicht so wahr. Aber als du geboren wurdest, als kleines Baby, da lachst du dann in irgendeiner Kiste rum und da hast du nur gelächelt. Alle waren verzaubert von dir. Aber das war nur so ein ganz paar Zentimeter Radius. Da war nicht viel. Das war deine Grenze. Den Rest haben die Eltern für dich gemacht. Und dann bist du immer größer geworden. Konntest irgendwann laufen. Da wurde es schon kritischer. Mama musste alle Schubladen zubinden und solche Sachen, weil du die alle aufgemacht hast. Und dann irgendwann Schule. Und dann irgendwann bist du ein Teenie geworden. Und dann irgendwann hast du vielleicht den richtigen Partner fürs Leben gefunden. Die Grenzen werden immer erweitert. Bei einem Leben, das gut funktioniert, erweitern sich die Grenzen. Und es funktioniert. Und du wirst glücklich. Und bei Menschen, die den Fluch nicht los sind und die gebunden sind in ihrem Leben, funktioniert das nicht. Und sie scheitern immer wieder. Und sie können keine guten Grenzen erweitern. Das ist es, glaube ich, worum es hier dem Jabez geht. Er spürt, da ist etwas in meinem Leben, das hindert mich daran, dass ich mein Leben lebe. Dass es gut ist, dass es gesegnet ist. Ich habe das schon so oft gehört von Menschen, die haben mir ihre Geschichte erzählt und man hat dann an ihrer Geschichte gemerkt, da fehlte Liebe. Liebe ist ein wahnsinniger Wachstumsmotor. Da, wo du von Eltern wirklich geliebt wurdest, da, wo du Menschen hattest, die dich begleitet haben, da ist das leichter. Und es ist sehr hart, wenn du das so nicht hattest. Und deswegen wendet sich Jabez an den himmlischen Vater. Er sagt, Gott, ich hatte das alles nicht. Ich kann es auch nicht herzaubern. Ich habe diese Kraft nicht in meinem Leben. Ich sehe das bei anderen, dass sie gesegnet leben können, aber ich schaffe das nicht. Ich werfe mein ganzes Vertrauen auf dich. Herr, erweitere du mein Gebiet. Segne mich, dass ich das schaffe, das Leben. Ich finde, es ist einfach verrückt. Vielleicht ist es dein Gebet heute Morgen, weil du selber diese Grenzen spürst. Es gibt unterschiedliche Grenzen. Sünde können auch eine Grenze sein, weißt du das? Vielleicht hast du auch gute Eltern gehabt, aber es ist in deinem Leben so, dass du nie wirklich so richtig mit Jesus unterwegs bist, dass da noch Sünde ist in deinem Leben. denkt daran, Sünde verspricht einem am Anfang immer, das ist die große Freiheit. In Hamburg, auf St. Pauli, gibt es die große Freiheit Nummer 7. Da pilgerten früher alle hin, da spielte sich das Leben ab. Die große Freiheit Nummer 7 ist der perfekte Name. So nennt das Böse die größten Machtanker, die große Freiheit. Aber je mehr du dich verstrickst in die Sünde, desto mehr beengt sie dich. Und am Ende ist dein Radius so groß wie ein Bierdeckel. Und jetzt schau dir mal den Unterschied zu einem Leben unter dem Segen an. Es beginnt vielleicht gefühlt auf einem Bierdeckel. Du hast so viele Gesetze im Kopf und denkst, Gott will mir so viel verbieten. Hältst dich aber dran, verstehst noch gar nicht genau warum. Und dann explodiert das Leben und das Gute und Gott erschließt dir neue Länder. Das ist Segen. Das braucht ihr Leute. Und das ist die Sehnsucht, die auch der Jabez hat. Und jetzt darf ich vom Neuen Testament her predigen, ist perfekt. Jesus ist der große Grenzenaufreißer. Durch Jesus gibt es einen Paradigmenwechsel in deinem Leben und deswegen brauchst du ihn. Er möchte den Einfluss von falschen Namen, die über deinem Leben sind, von irgendwelchen negativen Ketten und Banden zerreißen. Und er möchte, dass du freikommst für seinen Einfluss und dass du dich dann entwickelst in den Grenzen, die er dir setzt. Und die sind riesig. Ich zitiere euch mal David, viele von euch kennen dieses Zitat. Als er mit Gott unterwegs war, hat er mal im Psalm 18 gesagt, du hast mich hinausgeführt ins Weite, du hast mich rausgerissen. Paradigmenwechsel, Freiheit, Entwicklung. Und dann hat er gesagt, Vers 30, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Man würde mit Jabez sagen, ich kriege mein Leben geregelt, weil eine gute Kraft in meinem Leben wirkt, die mir hilft. Wunderbar. Und jetzt kommt das Dritte. Wenn diese Kraft in deinem Leben da ist, dann passiert etwas Interessantes. Die dritte Bitte von Jabez lautet, deine Hand sei immer mit mir bei allem, was ich tue. Es ist interessant, wenn Gott uns Grenzen erweitert, dann passiert sehr häufig etwas Interessantes. Wir merken nämlich, dass wir zunächst für diese neuen Grenzen gar nicht geschaffen sind. Also die beunruhigen uns auch. Vielleicht sagen wir sogar, Gott, ich schaffe das nicht. Man sollte deswegen mit der Bitte um erweiterte Grenzen immer ein bisschen vorsichtig sein, weil neue Grenzen sind auch herausfordernd. Die können einen auch Angst machen. Die können einen im schlimmsten Fall sogar auch überfordern. Ich weiß noch, wie ich meinen Pastorendienst angefangen habe, vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren hier bei uns in Bösingfeld, direkt von der Uni. Und habe ich gedacht, boah, ist ja super, dass es endlich losgeht. Ich war das Studieren leid und ich fand euch super. Ich habe gedacht, mach mal hier Gemeindearbeit. Und dann wurde mir klar, was das eigentlich bedeutet. Und da bekam ich Panik. Dann habe ich in meinem Büro gesessen, habe ich Gott gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Da hat Gott so zu meinem Herzen gesprochen, das ist super, dass du die Erkenntnis jetzt hast. Das ist keine schlechte Startbedingung. Du kriegst das auch nicht hin. Du brauchst meine Hilfe dafür. Wer in unbekanntes Terrain vorstoßen will, der braucht etwas, nämlich eine Hand, die mit ihm ist und ihn leitet. Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die wissen, dass es genau so ist. Denn je mehr du Grenzen in deinem Leben erweiterst oder sie dir erweitert werden, desto mehr kommst du in das Gebiet des Unmöglichen. Desto mehr wird dir bewusst, Gott, ich kann das hier gar nicht schaffen. Deswegen bitte darum, dass Gott dir viel Gebiet gibt, aber sei dir darüber im Klaren, dass du total abhängig sein wirst von ihm. Du kannst große Dinge im Reich Gottes nur durch die Hand Gottes bewegen, niemals durch deine eigene Hand. Und das ist sehr interessant. Viele Leute empfinden das als einengt und sagen so, dass die Hand Gottes in meinem Leben ist. Das habe ich schon häufiger gehört, dass Leute sagen, ich habe aber Angst, dass Gott mich dann irgendwo hinführt, wo ich nicht hin will. Du hast ein bisschen recht damit. Wisst ihr, dass diese Redewendung im Alten Testament, die kommt sehr oft negativ vor. Gott gibt sein Volk in die Hände eines Gegners. Und dann merken die mal, wie die Sache läuft und dann wollen die ganz schnell wieder unter die Hand Gottes. Das ist so der Lerneffekt. Es ist nämlich echt doof, unter der Hand von jemandem zu leben. Aber die Wahrheit ist, wir leben alle unter der Hand von Kräften. Wir alle. Ob du dich jetzt für oder gegen Gott entscheidest, dass diese Schicksal teilen alle Menschen. Wir leben unter der Hand von etwas. Jabez lebte unter der Hand dieses Fluches, den ihm dummerweise seine eigene Mutter mitgegeben hat. Dass er selber nur ein Wehtuer und ein Schmerzweitergeber sein kann und sonst nichts. Andere leben unter der Hand von Süchten oder unter der Hand der Lüge oder unter was weiß ich. Ihr wisst genau, was ich jetzt meine. Also wir werden immer gesteuert und manchmal ist es auch dann, wenn es nicht Gott ist, ist es das Böse. Wir haben unser Leben deswegen auch nie unter Kontrolle. Deswegen ist es wichtig, dass du ganz bewusst zu Gott sagst, Herr, ich brauche deine Hand. Lenke du mein Leben durch deine Hand. Und das ist das Erfolgsrezept. Ich habe nochmal nachgeschaut. Mose, David, habe noch ein paar gefunden. Esra fällt mir auf jeden Fall noch ein. Da steht wohl wortwörtlich, die haben ihren Job machen können, weil die Hand des Herrn mit ihm war. Und das möchte Gottes Hand auch bei dir tun. Er möchte dich mit seiner Hand prägen. Und dazu lade ich dich ein. Dazu musst du ihm die Erlaubnis geben. Du musst sagen, Herr, ich brauche deine Hand in meinem Leben, damit ich das schaffen kann, was gut ist und was richtig ist. Es kommt das Letzte. Und das Letzte ist eigentlich das Ausverschämteste. Ich musste da lange drüber nachdenken. Jabez sagt Gott einfach, und ich bitte dich, Herr, dass du jeden Schmerz von mir einfach fernhältst. Da habe ich kurz wirklich überlegt, ob man das so sagen darf. Ist das so in Ordnung? Also, dass Gott allen Schmerz von mir fernhält, ist das realistisch? Aber jetzt möchte ich dir erstmal wieder Folgendes sagen. Genau so darfst du das beten. Hau das raus. Ja, weil du bist einfach nur ein Geschöpf Gottes. Wir leben in einer gefallenen Welt. Es gibt viel Schmerz in dieser Welt. Und möge Gott uns doch davor beschützen. Das ist das Gebet eines Menschen, der Schmerz empfindet. Ich habe noch nie im Krankenhaus bei Schmerzen einen Patienten gesehen, der gesagt hat, ach Gott, das ist in Ordnung. Ich kann das theologisch erklären, warum ich gerade schreien möchte. Das habe ich noch nie gehört. Wenn jemand Schmerzen hat, dann möchte er, dass Gott da ist. Und deswegen können wir darum bitten. Und sehr Gott hilft uns Gott auch. Aber natürlich würde so ein Gebet für einen erwachsenen, glaubenden Menschen zu kurz greifen. Aber ich glaube, das hat Jabez auch gewusst. Warum ging es ihm? Ich denke, auch Jabez wusste, dass Schmerz auch Teil des Lebens ist. Wir dürfen nicht erwarten, keinen Schmerz zu erfahren. Das würde unsere Realitäten verleugnen. Es geht auch nicht darum, niemals Schmerz zu erleiden, weil dann würden wir auch nicht lieben. Habt ihr das mal festgestellt? Das wäre wirklich liebt, der kennt Schmerz. Der kennt Sehnsucht, der kennt auch den Schmerz, nicht zurückgeliebt zu werden. Ihr wisst, was ich meine. Eltern, die lieben, kennen Schmerzen. Aber was ist das für ein Schmerz? Das ist in Wahrheit ein guter Schmerz, ein gesegneter Schmerz. Und jetzt muss ich euch den Unterschied zwischen gutem Schmerz und negativem Schmerz erklären. Der gute Schmerz, das ist der Schmerz über der Geburt bei einer Frau. Habe ich mir sagen lassen, soll auch nicht so schön sein. Aber danach ist er, wenn es gut läuft, vergessen. Und das Kind ist da, die Geschichte geht gut aus. Sie ist gesegnet. Es ist ein Schmerz, der zu etwas Gutem führt. Das ist der Schmerz, den Gott uns auch als Christen zumutet. Da kommt man nicht drum herum. Aber das wird einmal in der Ewigkeit aufgelöst und oft auch schon hier im Leben. Das ist ein guter Schmerz. Der andere Schmerz, der endet in der Trostlosigkeit und in der Hoffnungslosigkeit. Das ist ein Schmerz, auf den es nie eine Antwort geben wird. Und das gibt es auch, dass Menschen in ihr Leben gucken und sie verstehen nichts von ihrem Leben. Sie verstehen nicht, warum es am Anfang schwierig war. Sie verstehen nicht, warum ihre Entscheidungen verkehrt gewesen sind. Sie verstehen nicht, warum es so böse enden musste. Sie sind völlig desorientiert. Und es ist nur Schmerz da, unerklärter Schmerz. Das ist die Hölle. Aber das bedeutet, ein Leben ohne die Liebe des Vaters zu führen. Und das andere möchte ich euch aber eigentlich sagen, denn das ist es, worum es auch Jabez ging. Es ging ihm darum, dass Gott diese Art von Schmerz aus seinem Leben wegnimmt. Ich habe ihn da jetzt vor Augen, den Jabez. Ich weiß ja gar nicht genau, ob es so gewesen ist. Ich gebe zu, ich lege hier auch viel rein in den Text. Aber lassen wir es mal so stehen, dass es so war. Dann stelle ich mir in Jabez vor, wie er da an seine Vergangenheit denkt und an all den Mist. Und wie er dann zu Gott sagt, Herr, ich möchte nicht, dass dieser Name über mein Leben bestimmt, wer ich bin. Ich möchte, dass diese Verletzung von damals nicht mein Leben ruiniert. Ich möchte nicht, dass diese Dinge, die in meinem Leben schlecht gelaufen sind, darüber entscheiden, wer ich heute oder wer ich morgen bin. Ich will, dass eine andere Kraft in meinem Leben wirkt. Und ich möchte, dass du diese Kraft bist. Und ich wünsche mir, dass du meinen Schmerz verwandelst. Das ist doch ein geniales Gebet. Chapeau, Jabez. Also deswegen ist dieses Gebet auch, denke ich, so berühmt geworden, weil das da alles drin ist. Da geht es um nichts Oberflächliches, sondern es geht um den puren Segen. Und das ist so lehrreich. Ich lade euch dazu ein, bringt euren Schmerz zu Christus, was in der Vergangenheit war, und lasst es verwandeln durch seine Tat der Liebe am Kreuz von Golgatha. Und lasst euch den Segen schenken, der die Dinge verwandelt. Das waren die vier Sachen, die uns der Text heute Morgen gesagt hat. Der Herr segne mich, betet Jabez, erweitere meinen Raum, halte deine Hand über mir und bewahre mich vor Schmerz und vor Leid. Am Ende, da heißt es dann einfach, und Gott ließ kommen, worum er bat. Und das ist eigentlich die größte Sensation an diesem Text. Gott hat das Gebet dieses Mannes gehört und hat gesagt, genau so machen wir das. Du hast es gebetet, ich habe es gehört und ich werde dein Gebet beantworten, weil wer von Gott etwas erwartet, der bekommt etwas. Ich finde, das ist nochmal eine ganz starke Einladung. Mach es genauso. Bring diese Dinge vor ihn und du wirst sehen, wie Gott dein Leben segnet. Und dann kann ein Gebet ausschlaggebend sein. Ein Gebet deines Lebens kann ausschlaggebend sein und alles verändern. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir für dieses Gebet und ich danke dir dafür, dass du uns ja auch manchmal diese schwierigen, langen Texte zumutest und da solche Schätze drin versteckst. Das ist einfach Wahnsinn. Und heute Morgen hat dein Geist zu uns geredet und ich bitte dich für alle, die heute angesprochen sind, Herr, dass wir von dir getröstet werden. Herr, wir können manches nicht mehr ändern. Die Dinge, die in der Kindheit passiert sind zum Beispiel oder in unserer Jugend. Wir können das nicht ändern und wir leiden manchmal furchtbar darunter und wir werden das nicht los. Und es quält uns. Aber wir dürfen uns jetzt in den Schatten deiner Liebe stellen und in deine Hand begeben, Herr. Und wir dürfen dich darum bitten, Herr, dass du was Gutes daraus machst. Und wir bitten dich, dass du uns tröstest. Und gerade da, wo wir auf diesen Trost, wo wir den nie gekriegt haben und wo wir immer alleine geblieben sind, so dürfen wir jetzt bei dir vielleicht zum ersten Mal Frieden finden. Und dich darum bitten, dass du uns unsere Grenzen erweiterst. Und darum bitte ich dich so sehr, dass du unsere Grenzen erweiterst, dass wir wachsen und dass wir Menschen werden, die fröhlich leben können. Herr, segne du uns. Amen.